Manchmal staunen wir, wie lebendig und hingebungsvoll eine Gemeinde sein kann, und sind zugleich ernüchtert, wenn wir ihre inneren Spannungen entdecken. Die Christen in Philippi waren eng mit Paulus verbunden, sie standen zum Evangelium, unterstützten ihn treu und hatten doch mit Meinungsverschiedenheiten und mangelnder Unterscheidung zu kämpfen. An ihrem Beispiel wird sichtbar, wie der Herr eine örtliche Gemeinde ordnet, wie er sie in die gemeinsame Teilnahme am Evangelium hineinführt und wie er mitten in Unterschieden der Seele eine tiefere Einheit und ein reiferes Maß an Liebe wirken will. Gut geordnete Gemeinde, Heilige, Älteste und Diener. Gleich im Grußwort an die Gemeinde in Philippi öffnet Paulus einen Blick in die geistliche Ordnung einer örtlichen Gemeinde. Er schreibt allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern. Nicht ein Kreis von Amtsträgern steht im Vordergrund, sondern die Heiligen als Ganzes. Sie sind das eigentliche Wir der Gemeinde, die lebendigen Bausteine, aus denen der Leib Christi an einem Ort sichtbar wird. Auf diesem Hintergrund gewinnen die Aufseher und Diener ihr Profil, sie sind nicht eine über der Gemeinde stehende Klasse, sondern solche aus der Mitte der Heiligen, die in besonderer Weise Verantwortung tragen und dienen. Die Gemeinde ist daher kein zweigeteiltes System von Klerus und Laien, sondern ein Leib, in dem alle Glieder Anteil haben, wenn auch in unterschiedener Funktion. In jeder örtlichen Gemeinde besteht die eigentliche Gruppe aus den Heiligen. Sie bilden die örtliche Gemeinde. Unter den Heiligen gibt es Führende, die das Neue Testament als Älteste oder Aufseher bezeichnet. Aufseher sind die Ältesten in einer örtlichen Gemeinde. Ältester bezeichnet die Person, Aufseher die Funktion. Wenn ein Ältester seine Funktion ausübt, übt er Aufsicht aus und ist damit ein Aufseher. Apostelgeschichte 20 hilft, diese Funktionen zu unterscheiden, ohne sie voneinander zu trennen. Dort ruft Paulus die Ältesten der Gemeinde nach Milet und sagt dann zu ihnen, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, unter die euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu weiden. Dieselben Männer sind also Älteste als Personen und Aufseher in ihrer Ausübung. Ältester spricht von Reife und bewährtem Leben, Aufseher von Wacher, verantwortlicher Fürsorge über der Herde. In 1 Timotheus 3 treten daneben die Diener hervor, ebenso die Diener, ehrbar, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben, nicht schändlichem Gewinn nachgehend. Sie verkörpern den praktischen, dienenden Charakter der Gemeinde, indem sie gerade in äußeren Dingen treu sind, damit der geistliche Dienst in Ruhe geschehen kann. Wenn Paulus nun die Heiligen samt den Aufsehern und Dienern anspricht, schiebt er die Verantwortungsträger nicht vor die Gemeinde, sondern stellt sie bewusst in sie hinein. Leitung geschieht mitten im Leib, nicht neben ihm oder über ihm. Die Aufseher wachen nicht als Kontrollinstanz, sondern als Hirten, deren Blick zuerst auf sich selbst, dann auf die Herde gerichtet ist, wie es heißt, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Die Diener stehen nicht im Schatten, sondern tragen das sichtbare Gesicht der praktischen Liebe, in Verwaltung, Versorgung, Unterstützung. In einer solchen Ordnung wird Leitung entlastend statt belastend, dienend statt herrschend. Die Gemeinde wird nicht von Strukturen getragen, sondern von Menschen, die Christus kennen und in ihrer persönlichen Geschichte mit ihm gereift sind. Aus dieser Sichtweise erwächst ein stiller Trost und zugleich eine nüchterne Ermutigung. Niemand ist in der Gemeinde nur Zuschauer, niemand nur passives Mitglied. Jeder Heilige ist Teil des lebendigen Ganzen, und jeder Dienst, ob sichtbar oder verborgen, gewinnt Gewicht im Licht des Herrn. Wo Aufseher und Diener sich als Mitheilige verstehen und die Heiligen ihrerseits die Verantwortungsträger im Gebet und in der Liebe tragen, entsteht eine Atmosphäre, in der der Leib Christi gesund wachsen kann. Auch Spannungen und Unvollkommenheiten verlieren dann ihre zerstörerische Schärfe, weil hinter allem die eine Berufung spürbar bleibt, gemeinsam die Gemeinde Gottes zu sein, die er sich durch sein eigenes Blut erworben hat. Diese Perspektive lädt ein, Ordnung nicht als starre Struktur zu sehen, sondern als Raum, in dem Christus selbst seine Hirtentreue unter seinem Volk sichtbar werden lässt. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern. Von Milet aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Wo die Gemeinde als Gemeinschaft der Heiligen wahrgenommen wird und Leitung sich als Hirtendienst mitten unter ihnen versteht, werden starre Fronten weich und ein Miteinander wächst, indem Christus den Ton angibt. In einer solchen Atmosphäre fällt es leichter, persönliche Gaben einzubringen, Verantwortung nicht zu scheuen und sowohl zu führen als auch sich führen zu lassen, in der Gewissheit, dass der Herr selbst seine Gemeinde ordnet und trägt. Gemeinsame Teilhaberschaft am Evangelium und an der Gnade. Die Beziehung zwischen Paulus und den Philippern ist von Anfang an durch ein gemeinsames Evangeliumsleben geprägt. Wenn Paulus schreibt, ich danke meinem Gott bei all meiner Erinnerung an euch, indem ich allezeit in jeder meiner flehentlichen Bitten für euch alle mein Flehen mit Freuden tue, für eure Gemeinschaft zur Förderung des Evangeliums vom ersten Tag an bis jetzt, klingt darin mehr als freundliche Verbundenheit. Das Wort Gemeinschaft meint eine reale Teilhabe, ein Mittragen und Mitwirken. Die Gemeinde in Philippi steht nicht am Rand des apostolischen Dienstes, sondern mitten darin. Ihr Alltag, ihre Mittel, ihre Gebete und ihre Zuneigung sind in den Lauf des Evangeliums eingespeist. So wird das Evangelium nicht zur Aufgabe einiger weniger Spezialisten, sondern zum gemeinsamen Lebensraum der ganzen Gemeinde. In einer Stunde und 5 Minuten spricht Paulus von eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Gemeinschaft bedeutet hier Teilnahme, Mitteilung. Dasselbe griechische Wort wird in Römer 15,26 mit Beitrag und in Hebräer 13,16 mit Anteil wiedergegeben. Die Heiligen in Philippi hatten Gemeinschaft am Evangelium, indem sie an der Förderung des Evangeliums durch den Dienst des Apostels Paulus teilnahmen. Diese Teilnahme schloss ihre finanziellen Beiträge für den Apostel ein, was zur Förderung des Evangeliums führte. Dieser Charakter zeigt sich besonders im letzten Kapitel des Briefes. Paulus erinnert sie, doch habt ihr wohl daran getan, dass ihr an meiner Bedrängnis teilgenommen habt. Ihr wisst aber auch, ihr Philipper, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Gemeinde mich am gegenseitigen Geben und Empfangen beteiligt hat als nur ihr allein, denn sogar, in Thessalonich habt ihr mir nicht nur einmal, sondern zweimal für meinen Bedarf gesandt. Ihre Gaben sind für ihn nicht bloß finanzielle Unterstützung, sondern Ausdruck einer inneren Gemeinschaft an der Gnade, die er im Dienst erfährt. Darum sagt er, sie seien meine Mitteilhaber der Gnade. Was Paulus im Gefängnis an Versorgung mit der Gnade Christi erlebt, wird durch ihr Flehen und ihr Geben zu einer geteilten Erfahrung. In diesem Sinn schreibt er auch, denn ich weiß, dass mir dies zur Errettung dienen wird durch euer Flehen und die überströmende Versorgung mit dem Geist Jesu Christi. So entsteht ein zarter, aber tragender Zusammenhang, Gemeinschaft am Evangelium, Teilhabe an der Bedrängnis und Mitteilhaberschaft an der Gnade gehören zusammen. Eine Gemeinde, die sich innerlich und praktisch in die Förderung des Evangeliums hineinnehmen lässt, wird zugleich in die tiefere Erfahrung der Gnade geführt. Das Evangelium bleibt dann nicht eine Botschaft, die man bejaht, sondern wird zu einer Bewegung, in die man hineingenommen ist, mit offenen Händen, mit getragenen Lasten, mit geteilten Freuden. Das schützt vor einem geistlichen Individualismus, in dem jeder seinen Weg geht und nur gelegentlich an Missionsprojekte denkt. Stattdessen verbindet die gemeinsame Teilhaberschaft am Evangelium die Herzen, formt einen gemeinsamen Horizont und lässt eine Atmosphäre entstehen, in der die Gnade des Herrn konkret spürbar wird. In dieser Sicht gewinnt auch unser eigenes Geben und Beten ein neues Gewicht. Es geht nicht um Pflichterfüllung, sondern um Beteiligung an dem, was Christus in seiner Gemeinde tut. Wo eine örtliche Gemeinde lernt, ihre Mittel, ihre Zeit und ihre inneren Kräfte in den Dienst des Evangeliums zu stellen, wird sie beschenkt, während sie gibt. Die Erfahrung der Philipper zeigt, der Weg in eine tiefere Gnade führt nicht über Rückzug, sondern über Teilhabe. Wer sich, als Gemeinde und als Einzelner, vom Herrn in das gegenseitige Geben und Empfangen hineinführen lässt, wird merken, dass der eigentliche Reichtum nicht in äußeren Ergebnissen liegt, sondern in der wachsenden Gemeinschaft mit Christus selbst, der mitten in diesem gemeinsamen Dienst seine überströmende Versorgung mit dem Geist gibt. Ich danke meinem Gott bei all meiner Erinnerung an euch, indem ich allezeit in jeder meiner flehentlichen Bitten für euch alle mein Flehen mit Freuden tue, für eure Gemeinschaft zur Förderung des Evangeliums vom ersten Tag an bis jetzt. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ihr mich im Herzen habt und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Wo das Evangelium zur gemeinsamen Sache einer Gemeinde wird, verliert der Dienst seinen Charakter als Programm und gewinnt den Charakter einer geteilten Gnade. Gerade dort, wo Gebet, praktische Unterstützung und inneres Mittragen zusammenfinden, entsteht ein Raum, in dem Christus erfahrbar wird und die Gemeinde lernt, nicht aus eigener Kraft, sondern aus der überströmenden Versorgung mit dem Geist Jesu Christi zu leben. Erneuerte Gesinnung und wachsende Liebe in Erkenntnis. Die Gemeinde in Philippi war von Anfang an eng mit dem Evangelium verbunden, und doch blieb sie nicht von inneren Spannungen verschont. Paulus ruft sie auf, in einem Geist festzustehen, indem ihr mit einer Seele gemeinsam kämpft zusammen mit dem Glauben des Evangeliums. Im Geist sind sie eins, sie haben denselben Herrn, denselben Geist, dieselbe Erlösung. Aber in der Seele, im Bereich von Denken, Fühlen und Wollen, zeigen sich Unterschiede, die sogar namentlich sichtbar werden, wenn Paulus schreibt, die Euodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Die Ursache der Spannungen liegt nicht im Fehlen geistlicher Realität, sondern in einem Sinn, der noch nicht durchdrungen und erneuert ist. Damit wir eins in der Seele sind, müssen wir in unserem Sinn verwandelt und erneuert werden. Römer 12, 2 spricht davon, durch die Erneuerung des Sinnes verwandelt zu werden. Wenn unser Sinn alt ist, bereitet er uns Probleme und führt zu Spaltungen. Deshalb ist es für uns alle entscheidend, einen erneuerten Sinn zu haben. Darum setzt Paulus am Anfang des Briefes nicht mit Mahnungen ein, sondern mit einem Gebet um die innere Erneuerung ihrer Liebe, und um dies bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in völliger Erkenntnis und allem Unterscheidungsvermögen, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Liebe soll wachsen, aber nicht blind und grenzenlos, sondern durchwirkt von Erkenntnis und Unterscheidungsvermögen. Es geht um eine Liebe, die Christus kennt, seine Wege versteht und in konkreten Situationen das Vorzüglichere zu unterscheiden lernt. Wenn die Liebe in dieser Weise an Erkenntnis gewinnt, wird der Sinn erneuert und die Seele findet aus ihren festgefahrenen Mustern heraus. Später entwickelt Paulus dieselbe Linie weiter, wenn er schreibt, wenn es darum irgendeine Ermutigung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendwelche innerste Empfindungen der Herzlichkeit und Erbarmungen. So macht meine Freude dadurch völlig, dass ihr dasselbe denkt, indem ihr dieselbe Liebe habt, in der Seele verbunden seid, das eine denkt. Die Grundlage ist alles, was schon da ist, Ermutigung in Christus, Trost der Liebe, Gemeinschaft des Geistes. Doch diese geistliche Wirklichkeit sucht nach einem Ausdruck in der Seele, dass ihr dasselbe denkt, das eine denkt. Das bedeutet keine Uniformität der Persönlichkeit, sondern eine Ausrichtung auf Christus als gemeinsames Zentrum. Ein alter, unbeweglicher Sinn klammert sich an die eigene Sicht, ein erneuerter Sinn fragt, wie Christus in der Situation verherrlicht wird und was seiner Sache dient. So wird deutlich, die Heilung von Spannungen in der Gemeinde verläuft nicht primär über das Lösen von Sachfragen, sondern über die innere Erneuerung des Denkens im Licht Christi. Wo Liebe mehr und mehr überströmt in Erkenntnis und Unterscheidungsvermögen, tritt das eigene Recht zurück und der Blick für das Vorzügliche wächst. An die Stelle von Misstrauen tritt das Vertrauen, an die Stelle von Rechthaberei ein gemeinsamer Hunger nach dem Willen des Herrn. Das bedeutet nicht, dass Konflikte sich automatisch auflösen, aber sie verlieren ihre zerstörerische Macht. In einer Gemeinde, in der die Gesinnung nach und nach von Christus geprägt wird, können auch unterschiedliche Prägungen und Sichtweisen nebeneinander bestehen, ohne den Leib zu spalten. Gerade darin liegt eine leise, aber tiefgehende Ermutigung, keine Spannung ist endgültig, wenn der Herr unseren Sinn erneuern darf und seine Liebe in Erkenntnis und Unterscheidungsvermögen wachsen lässt. Und um dies bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in völliger Erkenntnis und allem Unterscheidungsvermögen, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Nur verhaltet euch auf eine Weise, die des Evangeliums Christi würdig ist, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euren Angelegenheiten höre, dass ihr in einem Geist feststeht, in dem ihr mit einer Seele gemeinsam kämpft zusammen mit dem Glauben des Evangeliums. Echte Einheit in der Gemeinde entsteht nicht durch das Glätten aller Unterschiede, sondern durch eine Liebe, die in Erkenntnis und Unterscheidungsvermögen wächst und den Sinn erneuert. Wo Herzen sich von Christus her formen lassen und sein Blick das eigene Denken durchleuchtet, können Spannungen zum Anlass werden, seine Gnade tiefer kennenzulernen und gemeinsam auf das Vorzügliche ausgerichtet zu bleiben, auf ihn selbst. Herr Jesus Christus, danke für das Bild der Gemeinde in Philippi, in der wir sowohl deine gute Ordnung als auch deine geduldige Arbeit an Herzen und Gedanken erkennen. Du siehst auch heute jede Ortsgemeinde und jede persönliche Situation, in der Verantwortung getragen, das Evangelium mitgetragen und mit inneren Spannungen gerungen wird. Bitte erfülle deine Gemeinde neu mit der Gewissheit, dass alle Heiligen zu deinem einen Leib gehören und dass die Dienenden und Leitenden mitten unter ihnen stehen, um gemeinsam deinem Willen zu dienen. Lass die Gemeinschaft am Evangelium wieder lebendig werden, so dass Gebet, Geben und Mittragen aus der Freude an deiner Gnade fließen und nicht aus Druck oder Pflichtgefühl. Erneuere unser Denken dort, wo alte Meinungen, Verletzungen oder eingefahrene Sichtweisen uns voneinander trennen, und erfülle uns mit der Frucht der Gerechtigkeit durch dich, damit dein Name in unseren Beziehungen, in unseren Entscheidungen und im ganzen Gemeindeleben sichtbar geehrt wird. Richte unsere Herzen immer wieder auf dich als das eine Ziel aus, das wir gemeinsam suchen und in dem wir eins sein dürfen. Amen.